Wie hast du beten gelernt? Also bei mir war das irgendwie so, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und dann hat man halt als Kind irgendwann angefangen zu beten, einfache Gebete formuliert, dann hat man das nachgesprochen, was Papa und Mama gebetet haben, dann kam man in die Gemeinde, dort hat man den Pastor beten hören, andere Leute beten hören. Und so hat sich meine Gebetsform quasi entwickelt. Ich weiß nicht, andere von euch kommen ursprünglich aus der katholischen Kirche, die sind vielleicht aus Kindheitstagen mehr das liturgische Gebet, das vorformulierte Gebet gewöhnt und haben vielleicht auch so gelernt zu beten. Andere aus der reformierten Kirche. Manche haben auch erst später zum Glauben gefunden und sind dann erst überhaupt mit diesem Thema Gebet in Kontakt gekommen und haben sich dann Leute ausgesucht oder abgeguckt, wie da diese frommen und schon weit fortgeschrittenen Christen beten. Also jeder von uns hat irgendwie Leute als Vorbild gehabt zu beten. Und meine These ist, dass wir beten lernen durch Nachmachen, durch Imitieren. Und ich glaube, dass es gut ist und legitim, das auch so zu tun. Und wenn das wahr ist, dass wir durch Nachmachen, durch Imitieren beten lernen, dann ist es entscheidend, wen wir uns hernehmen und uns abgucken zu beten. Und für alle, die öffentlich beten, ist es natürlich auch entscheidend. Also wir, die wir hier zum Beispiel im Gottesdienst öffentlich beten, wir prägen das Gebetsleben von anderen Personen, die hier diesen Gottesdienst besuchen. Und es ist natürlich klar, wenn wir uns Beispiele nehmen und die besten Beispiele, die es eben gibt, die finden wir hier in der Bibel. Wenn wir beten lernen wollen, dann ist es sinnvoll, die Gebete von David in den Psalmen zu studieren. Die Gebete von Mose, die Gebete von Nehemia, die Gebete von Daniel und auch die Gebete letztlich und nicht zuletzt auch von Paulus. Und das ist, was wir heute tun. Wir fahren ja fort in der Predigtserie Neues Leben über den Epheserbrief und sind im zweiten Teil vom Epheserbrief Kapitel 3 angekommen. Und Paulus formuliert hier ein Gebet, das zweite Gebet im Epheserbrief. Und ich möchte das mal kurz am Stück lesen. Paulus betet. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr. Jetzt bin ich raus, wo bin ich? Über die Maßen mehr, als wir erbitten und erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Knapp formuliertes Gebet von Paulus und es steckt wieder eine Fülle drin, so wie wir das hier vom Epheserbrief inzwischen gewohnt sind. Was bittet Paulus hier? Das wollen wir uns jetzt zunächst mal anschauen und ich möchte hier zwei Bitten herausstreichen, die Paulus bittet. Und wenn wir das getan haben, dann werden wir uns noch anschauen, welchen Maßstab Paulus ansetzt, wie diese Gebetsanliegen erfüllt werden und wie Gott an uns Gläubigen wirken soll. Und schließlich in dem vierten Punkt wollen wir uns das Ziel anschauen. Dieses Ziel dieser Bitten. Also zwei Bitten, ein Maßstab und ein Ziel. Diese erste Bitte, Vers 16. Also wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr gerne mit aufschlagen und mitlesen. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Das erste Gebetsanliegen hier von Paulus ist, gestärkt werden mit Kraft durch den Heiligen Geist am inneren Menschen. Was heißt das? Es erinnert uns ein bisschen hier an das erste Kapitel, da möchte ich aus diesem ersten Gebet, das Paulus formuliert, Vers 18, mal kurz nochmal vorlesen, also Epheser 1, Vers 18. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Paulus betet für Kraft. Und das Mittel, das er gebraucht, um diese Kraft zu übertragen, ist der Heilige Geist. Und der Raum oder der Bereich, in dem die Kraft durch den Heiligen Geist wirken soll, ist der innere Mensch. Lesen wir in 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18 folgendes. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Also da schreibt Paulus an die Korinther, so wird der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert. Unser innerer Mensch, wie es Paulus hier im Korintherbrief formuliert, ist das, was ewig bleibt. Das, was am Ende übrig bleibt. Dann, wenn alles vergangen ist. Dann, wenn der äußere Mensch zerfallen ist oder aufgerieben ist, wie es die Elberfelder hier übersetzt. Unser äußerer Mensch, unser Körper, unsere Organe, bis hin sogar zu unserem Gehirn, wird aufgerieben. Das baut biologisch ab. Fängt schon mit dem 25. Lebensjahr an. Also für alle, die drunter sind, herzlichen Glückwunsch. Ich bin jetzt 31, ich gehöre leider zu denen, die schon abbauen körperlich. Ich bin ja noch jung mit meinen 31 Jahren und ich habe ja wirklich leicht reden davon zu sagen, ja, bei mir baut es körperlich schon ab. Als ich während meiner Auszeit dieses stille Wochenende gemacht habe mit Hannes, Niki, Michi und Thomas, da verbrachten wir eine Zeit in den Bergen, wo wir wandern gegangen sind und ich hatte furchtbare Knieschmerzen. Und das ist mir jetzt schon öfters passiert. Und als ich 20 Jahre alt war, habe ich solche Leute belächelt. Und jetzt, so knapp 10 Jahre später, bin ich der, der dazugehört. Als ich gestern unter die Dusche gestiegen bin, da haben mich Haare verlassen von meinem Kopf, die nie wieder dahin zurückkehren werden. Das kann meine Frau bestätigen. Mir wachsen weniger Haare nach, als mein Kopf verlassen. Und viele von euch wissen natürlich, wie das ist. Hier sitzen vor mir Menschen, die ein bisschen älter sind als ich. Oder vielleicht sogar wesentlich älter sind als ich. Und die belächeln mich vielleicht jetzt gerade, weil ich ja noch gar nicht so weit fortgeschritten bin in dem Prozess. Ihr wisst, wie es um den äußeren Menschen bestimmt ist, ihr erlebt es. Und das entspricht der Realität und von diesem Lauf der Zeit sollen wir uns nicht erschrecken lassen. weil wir wissen, was mit dem inneren Mensch passiert. Der wird von Tag zu Tag erneuert. Und um den inneren Menschen geht es ja letztlich. Das ist das, was übrig bleibt, unsere Seele, unser Herz. Und versteht mich hier jetzt nicht falsch, ich bin davon überzeugt, dass Gott natürlich auch auf der Ebene des äußeren Menschen uns versorgt, dass er bis heute Wunder tut, Menschen wieder gesund macht und uns mit materiellen Dingen versorgt. Aber wenn wir das Evangelium, also die Botschaft von der Gnade, auf diese Themen verkürzen, dann wird das Evangelium sehr arm. Weil das alles dann später nichts mehr zählen wird. Und es gibt heute Prediger, bekannte Prediger, denen Tausenden von Leuten zuhören, die darauf ihre Theologie aufbauen. Und das Evangelium auf diese Weise, also auf diese Weise, diese Botschaft der Gnade auf diese Weise verkürzen. Und das ist tragisch und das ist schade, weil das Evangelium in seiner Fülle weit mehr bedeutet. Also die erste Bitte von Paulus ist hier, gestärkt werden mit Kraft durch den Heiligen Geist am inneren Menschen. Die zweite Bitte, Vers 17, den ersten Teil, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Paulus betet jetzt hier für die Philipper, dass Christus in den Herzen der Gläubigen wohnt. Ich dachte, durch den Glauben wohnt Christus bereits in den Gläubigen. Warum betet Paulus dafür, wenn das doch schon der Fall ist? Also das Wort, was Paulus hier im Griechischen für wohnen verwendet, es ist ein besonderer Begriff und ein stärkerer Begriff. Das heißt mehr als wohnen. Man könnte es auch übersetzen mit, dass Jesus Christus in unseren Herzen residiert. Die eine Hälfte des Wortes. Und dass er sich etabliert. Sich niederlässt, sich einrichtet, sich eingewöhnt, sich einlebt. Paulus betet für die Philipper, dass Jesus Christus aufgrund des Glaubens in ihren Herzen residiert. Das hat auch was mit Regieren zu tun. Und dass sich Christus etabliert, dass er sich in unseren Herzen eingewöhnen, einleben kann. Das ist wie wenn man ein Eigenheim erwirbt, das stark renovierungsbedürftig ist. Die Heizung funktioniert nicht mehr ausreichend, die Elektrik ist von gestern, der Vorbesitzer war ein Messi und hat das Haus vermüllt, wüst, dreckig und stinkend hinterlassen. Und dann fängt man an zu renovieren und man reißt diesen stinkenden Teppich raus und entsorgt den Müll. Man bringt die Heizung wieder in Gang, tauscht die Elektrik, jedes einzelne Stromkabel aus. Man reißt dort eine Wand ein, man bringt die Isolation an. Man setzt neue Fenster ein, die dicht sind und man wieder klar rausschauen kann. Kann ein ganz schön mühsamer Prozess sein. Mein Schwager ist gerade dran, ein Haus, das er gekauft hat, so zu renovieren. Und wir müssen bekennen, dass unsere Herzen diese renovierungsbedürftigen Bruchbuden sind. Wir sind diese Bruchbuden, in denen Jesus Christus sich entschieden hat zu wohnen. Als Christus sich entschieden hat, Wohnung zu nehmen in uns durch den Heiligen Geist, war das nicht das Ende der Fahnenstange. Jetzt will er Hausherr sein und er will sich in unseren Herzen eingewöhnen. Das alte Ich mit seinem stinkenden Stallgeruch legen wir immer mehr ab und unsere neue Identität als Kinder Gottes etabliert sich in uns immer mehr und verbreitet einen Wohlgeruch. Paulus drückt es in dem Brief an die Galater wie folgt aus, das schreibt er in Kapitel 4, Vers 19, meine Kinder, es ist, als müsste ich euch ein zweites Mal zur Welt bringen, ich erleide noch einmal Geburtswehen, bis Christus in euren Leben Gestalt annimmt. So könnte man das auch ausdrücken, was Paulus hier sagt, wenn er davon spricht, dass Jesus in unseren Herzen wohnen soll. Er soll Gestalt annehmen. Und es gibt einige Stellen und ganze Textpassagen im Neuen Testament, die handeln von dieser Thematik, von alt zu neu, von erneuert werden, von wiederhergestellt werden, von zerbrochen zu ganz, von Unheil zu Heil und so weiter. Christsein heißt verändert werden. Christsein heißt verändert werden. Okay, das sind die zwei Bitten, die wir haben. Einmal gestärkt werden mit Kraft durch den Heiligen Geist am inneren Menschen und die zweite Bitte, dass Christus in unseren Herzen wohne, also sich etablieren kann und residiert. Und jetzt, welchen Maßstab legt Paulus hier an? Mit welchem Maßstab soll Gott das im Herzen der Gläubigen tun? Nochmals zurück zu Vers 16. Da heißt es, er gebe euch, was? Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, nicht mehr und nicht weniger. Diese Formulierung gebraucht Paulus an einigen Stellen. Gott versorgt uns nach seinem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und über das hatte ich in der Vorbereitung schnell mal drüber gelesen. Jetzt möchte ich das aber ganz kurz doch nochmal mit Inhalt füllen, was das heißt. Was ist denn dieser Reichtum seiner Herrlichkeit? Dieser Reichtum seiner Herrlichkeit, der wird uns mit dem Erlösungswerk vom Kreuz zuteil. Mit der Erlösung, mit der Errettung. Und diese Erlösung an und für sich ist ja schon ein unbezahlbarer Reichtum, den wir bekommen haben. Und mit dieser Erlösung wird uns noch einiges mehr zuteil. Ich bin vor Gott gerecht gemacht, erneuert und erwacht in meinem Bewusstsein. Ich bin wiedergeboren, ein neuer Mensch. Ich werde geheiligt, ich werde versorgt von Gott, meinem Vater, als Kind mit großzügiger Liebe, mit Ermahnung, mit Zurechtweisung. Mit Korrektur durch sein Wort. Ich erlebe echte Gemeinschaft durch den Heiligen Geist mit anderen Kindern Gottes hier in der Gemeinde. Diese Gemeinschaft ist gegründet und verbunden durch den Heiligen Geist. Alles, all das Gute, was uns zukommt, haben wir durch die Erlösung von Gott zugesichert bekommen. Das ist Reichtum seiner Herrlichkeit. Wenn wir durch die Erlösung diesen Reichtum seiner Herrlichkeit nicht zugesichert bekommen hätten, was wäre Gott uns dann eigentlich schuldig? Ganz einfach, nichts. Die Verdammnis, das ewige Getrenntsein von Gott oder um es mit dem unbeliebten Wort auszudrücken, schlicht einfach die Hölle. Aber aus lauter Gnade hat Gott sich entschieden, diesen Reichtum seiner Herrlichkeit uns zugänglich zu machen. Römer 8, Vers 32. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das ist der Maßstab des Reichtums seiner Herrlichkeit, den Gott an uns anlegt durch Jesus Christus. Ich bete dafür, sagt Paulus, dass unser himmlischer Vater nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit uns stärkt mit Kraft durch den Heiligen Geist an unserem inneren Menschen und dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Zwei Bitten. Ein Maßstab und jetzt noch das Ziel dieser Bitte. Ich möchte ab Vers 17 den zweiten Teil lesen. Und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Im Bewusstsein des Reichtums seiner Herrlichkeit und im Gestärktwerden am inneren Menschen und durch das Wohnen von Christus in unseren Herzen breitet sich die Liebe Gottes in unserem Leben aus. Ohne Christus waren und sind unsere Herzen Bruchbuden. Und bevor unsere Herzen von Christus erobert wurden, waren wir auf dem Weg in die Verdammnis, weil wir von Grund auf böse sind und unsere Seelen verdammt sind. Aber in Gottes großer Liebe hat Christus unsere Bruchbuden, unsere Herzen vor der Abrissfirma gerettet. Und nun, auch wenn Christus jetzt in unseren Herzen wohnt, lassen wir es immer wieder zu, dass unser Herz erneut zugemüllt wird. Und es hält Christus aber trotzdem nicht davon ab, in seiner großen Liebe diese Renovierungsarbeiten an unserem Herzen fortzuführen. Er wechselt weiter Leitungen aus und baut uns Glassichtfenster ein und er bringt unsere Heizung zum Laufen. Er macht unsere Herzen brennen für ihn und für sein Reich. Was für eine Liebe uns durch Christus von Gott entgegenkommt. Wer will nicht in dieser Liebe verwurzelt und gegründet sein? Diese Liebe zu ermessen. Tamara war vielleicht gar nicht so falsch, am Kreuz anzufangen. Sicher nicht möglich, am Maßband abzulesen. Aber wenn wir dorthin schauen und Christus sehen, wie wir es am Anfang auch in dem Lied gesungen haben, dann wird uns diese Liebe deutlich. Und Paulus vertieft jetzt hier die Thematik der Liebe noch, ja, in Vers 18. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Hier möchte ich einen wichtigen Hinweis geben. Paulus betet hier nicht dafür, dass wir Gott mehr lieben und unseren Nächsten mehr lieben. Paulus betet hier, dass wir Christus seine Liebe zu uns mehr erfassen. Das ist ein entscheidendes Gebet und ein markanter Unterschied. Das mag jetzt vielleicht einseitig sein, aber dazu stehe ich. Dieses Gebet, dass wir die Liebe Christi zu uns in allen Dimensionen mehr erfassen sollen, ist 100-mal, 1000-mal, weiß was ich, Millionen, Milliarden, Trilliardenmal wichtiger als das Gebet, dass wir Gott lieben und unseren Nächsten lieben sollen. Warum betone ich das hier so? Warum will ich hier so einseitig sein? Weil wir hier ein großes Defizit haben. Sei mal ehrlich. Lässt du dich von Christus so lieben, wie es seiner Liebe entspricht? Entweder machen wir uns zu schlecht, sodass diese Liebe uns gar nicht gelten kann, oder wir sind zu stolz und denken zu groß von uns, so als hätten wir diese große Liebe gar nicht nötig. Unsere Herzen sind seit dem Sündenfall leider so geschaltet. Als der Satan die Frage in unser Herz pflanzte, sollte Gott gesagt haben. Mit anderen Worten, bist du wirklich so naiv zu glauben, dass Gottes Liebe in deinem Leben vollumfänglich gilt? Wir haben hier ein Defizit und ich kenne das aus meiner eigenen Geschichte mit Gott. Wie tue ich mir schwer, mich immer wieder neu von Gott lieben zu lassen? Und ich kenne das bei Personen oder erkenne es bei Personen, die ich seelsorgerlich begleiten darf. Und ich stelle das auch in Gesprächen fest, die ich hier führe mit Menschen. Wir zweifeln immer wieder an der Liebe Gottes zu uns. Deswegen dieses Gebet, das so wichtig ist für die GEC, für uns als Gemeinde. Lass uns das Gebet von Paulus zu unserem Gebet machen, dass wir durch den Heiligen Geist mit Kraft gestärkt werden am inneren Menschen und dass Christus in uns residiert und sich etabliert und dass wir verwurzelt sind oder verwurzelt werden in dieser Liebe, tief verwurzelt werden, indem wir Gottes Liebe zu uns mehr und mehr erfassen. Das ist ein Schlüssel, wie wir Liebe erfassen, ermessen können, indem wir anfangen, dafür zu beten. Und wenn du nächstes Mal in deiner Gebetszeit an die Gemeinde denkst und dich fragst, für was du beten kannst, dann für das. Die Gemeinde ist zuerst die Geliebte und nicht die Liebende. Die Gemeinde ist zuerst die Geliebte und nicht die Liebende. Und lass uns dafür beten, und dass das in unserer Gemeinde zu unserem Merkmal wird, Geliebte zu sein. Erst der sich lieben lässt, kann dann selber lieben. Die Liebe zueinander wird dann wachsen, wenn du und ich uns von Gott lieben lassen. Eine Schlüssel, diese Liebe zu ermessen, ist dafür zu beten. Und dann nennt Paulus hier noch einen zweiten Schlüssel, ein bisschen versteckt. Vers 18 und 19 möchte ich noch mal lesen. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Paradox, was Paulus hier betet. Wir sollen erkennen, was unsere Erkenntnis übersteigt. Wie schaffen wir es trotzdem, diese Liebe zu ermessen? Indem wir dafür beten, für etwas Übernatürliches beten. Also da muss ja was Übernatürliches passieren, wenn das unsere Erkenntnis übersteigt und wir trotzdem erkennen sollen. Und ein weiterer Schlüssel, um Gottes Liebe zu ermessen, Vers 18, mit allen anderen Heiligen zu erfassen. Also um die Liebe Gottes wirklich und tief zu erfahren, musst du in Gemeinschaft mit den anderen Kindern in der Familie Gottes treten. Dafür beten und in der Gemeinschaft diese Liebe ermessen und erfassen. Und eine gemeinsame biblische richtige Theologie reicht dafür nicht aus, diese Liebe zu uns zu erfassen und zu ermessen. Versteht mich hier richtig, ich als euer Pastor möchte, dass wir eine gute, biblisch fundierte Theologie haben, aber diese Theologie, die garantiert uns nicht das Erlebnis von der Liebe Gottes zu uns und zu seiner Gemeinde. Lasst mich so ausdrücken, wie Paulus in Epheser 5 dann schreiben wird, wenn wir uns da noch mit befassen werden. Wir müssen betrunken werden von der Liebe Gottes. Das entzieht sich dann unserem Verstand und unserem Denken, unserer Erkenntnis. Schreibt Paulus in Epheser 5, Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Das Mittel, das Gott gebraucht, damit wir am inneren Menschen gestärkt werden. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche, und das für immer. Psalm 73. Wir haben geschmeckt, dass der Herr gut ist. 1. Petrus 2. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt: Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Römer 14. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Römer 5. Ihr vertraut Jesus. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. 1. Petrus 1. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ermessen, erfassen von der Liebe Gottes zu uns ist mehr als verstehen und begreifen können. Es ist ein Trunkensein vom Heiligen Geist. Es ist jubelnde Freude. Und wir Christen, wir können zu keiner mündigen Reife gelangen, wenn Gott uns nicht die Kraft gibt, seine Liebe zu uns in seiner Breite und Länge und Höhe und Tiefe zu erfassen. Diese Liebe von Christus, die unser Verstehen übersteigt, wird uns letztlich erfüllen, wie es Paulus hier schreibt, mit der ganzen Fülle Gottes. Die entscheidende Frage ist nun, wann hast du das letzte Mal dafür gebetet? Wir beten für so vieles und es ist natürlich legitim und gut, für alles Mögliche zu beten. Und wir können mit allen Belangen zu Gott kommen. Ja, das ist richtig. Aber wir müssen auch lernen, am Wort Gottes entlang zu beten. Wenn wir erneuerte Herzen wollen und veränderte, tiefe Gemeinschaft als Gemeinde, dann müssen wir diese Gebete, im Fall hier von Paulus, in unser Gebetsleben als Gemeinde einbauen. Auch in unserem persönlichen Gebetsleben und in unseren Familien. Gebete, die auf dem Wort Gottes basieren, die am Wort Gottes entlang beten, die sind kraftvoll und bringen echte Veränderung. Mündigkeit, Reife, erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes, wie es Paulus ausdrückt. Wir bekommen hier zwei Bitten von Paulus geliefert und den Maßstab, den er ansetzt, wie Gott wirken soll und das Ziel, das diese Bitten verfolgt. Er betet, dass wir mit dem Heiligen Geist gestärkt werden am inneren Menschen mit Kraft. Und dass Christus in unseren Herzen residiert und sich etabliert. Tappst du manchmal, wie ich auch, in die Falle und betest solche Dinge und gleichzeitig denkst du, dass Gott es in Wirklichkeit eh nicht erhören wird? Hör, was Paulus hier schließlich zum Schluss noch schreibt, Vers 20 und 21. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, also nochmal, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten und erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir haben einen himmlischen Vater, der über die Maßen Vermögen hat. Es ist relevant, unrelevant, was du denkst über dein Gebet. Und wir dürfen hier in unserem Gebetsleben nicht vergessen, an wen wir unsere Gebete richten. An einen himmlischen Vater, der seine Kinder versorgt und über alle Maßen hinweg Vermögen hat. Mehr als wir erbitten und erdenken können. Wie kommen wir nur immer wieder auf diese Idee, Gott vorzuschreiben, was für ihn möglich ist und was nicht? Für Gott gibt es keine verschiedenen Schwierigkeitsgrade an Gebetsanliegen. Er ist allmächtig. Wir wollen als GEC tief verwurzelt sein in der Liebe von Christus und auf diesem Fundament gegründet sein. Und dieses Fundament soll stärker werden. Stürme aushalten können. Das erreichen wir, indem wir beten und in Gemeinschaft diese Liebe erfahren. Und es ist wesentlicher, dafür zu beten, dass Gott uns diese Liebe, die er zu uns hat, größer macht.